Wie du mit PV-Anlagen deine zeitliche Freiheit deutlich ausbaust.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad für dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Super gut. Heute haben wir mal wieder eine spannende Folge. Da geht es darum, wie du PV-Anlagen und die aktuelle Gesetzeslage dafür nutzt, deine zeitliche und damit auch deine finanzielle Freiheit weiter auszubauen. Wie schaffst du ein passives Einkommen, wo du selber gar nicht verarbeiten musst und das kriegst du noch, wie heißt das so schön, tailor-made für dich so, dass du dich genau um nichts kümmern musst. Und genau darum geht es heute im Gespräch mit Sven Göbel, der das seit einigen Jahren für sich und andere Menschen umsetzt und uns jetzt mal hinter die Kulissen schauen lässt, wie das denn funktioniert. Also erstmal herzlich willkommen, Sven, bei uns heute hier im Podcast.
Vielen Dank, Ulrich. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir kennen uns ja über unseren gemeinsamen Bekannten, den Jan Lehmann, und der hat neulich gemeint, also Sven und Uli, ihr müsst euch mal dringend unterhalten. Das passt ja wie Faust aufs Auge.
Schön.
Und bevor wir uns mal kurz deine Vita angucken, wie bist du denn dazu gekommen? Springen wir einfach mal mitten ins Thema. Was ist denn für dich der Charme genau von PV-Anlagen für passives Einkommen?
Ja, PV-Anlagen aus Investorensicht sind ja eine perfekte Basisinvestition. Wenn die mal gut installiert ist, ist die langweilig, die ist liefert keine Überraschungen, produziert Geld und wenn die Finanzierung abbezahlt ist, stehst du da mit einem Zusatzeinkommen, das du auf lange, lange Zeit, in der Regel insgesamt 30 Jahre Laufzeit für diese Investition eben für dich arbeiten lassen kannst. Und das ist schon mal einer der Hauptassets, würde ich sagen, wenn man darauf guckt, warum sollte man sich eigentlich mit PV auseinandersetzen?
Ja, ist ein schönes Wort. Ist grundsätzlich langweilig. Und wenn man seine Ruhe haben will als Investor, ob man jetzt mit eigenem oder fremdem Geld oder mit rückbezahlten Steuern investiert, das spielt erstmal keine Rolle. Aber ich glaube, so eine überschaubare Investition für 30 Jahre, die einfach nur Kohle produziert und keine Arbeit, ist ja sehr charmant für das Thema finanzielle Freiheit, weil wer will schon, und zeitliche Freiheit, weil wer will schon Abenteuer?
Ja, genau. Also das ist halt, es ist halt so ein bisschen, du kannst es investieren und vergessen und dann kommen da regelmäßig deine Abrechnungen, das Geld wird überwiesen. Einmal im Jahr musst du dich mit deiner Buchhaltung mal kurz auseinandersetzen. Also einfacher kann man es nicht mehr machen. Und es hat halt diesen riesen Vorteil, dass es steuerlich gefördert wird. Das heißt, du kannst die Finanzierungsquellen anzapfen von wo du Geld, das du dachtest, das schon weg ist, eigentlich nochmal für dich reaktivieren kannst. Und dann ist dann schon das zweite große Vorteil benannt, der dieser Art zu investieren anhaftet. Naja, und dann ist es politisch gewünscht, ne? Also das heißt, es ist auch gesellschaftlich anerkannte schöne Sache. Also man investiert jetzt nicht in irgendwie kritische Dinge, die zur Diskussion stehen könnten. Also nochmal ein weiteres Thema. Und insgesamt ist ja auch die Energiepolitik in Deutschland jetzt nicht zum Besten gestellt. Das heißt, es ist eigentlich, glaube ich, ziemlich naiv zu glauben, dass langfristig die Strompreise runtergehen. Und das ist ja eigentlich ganz schön, wenn man sich auf der Erzeugerseite mit positioniert und nicht nur auf der Beschaffer, also Kunde ist. Das kann man halt ausbalancieren ein
Kann man
bisschen, ne?
Ausbildung sehen, genau. Du warst ja ziemlich lange CEO einer großen wie heißt das, eine Yachtfabrik, heißt das so?
Ja, fast.
Kann man das so sagen?
Nennen wir es mal Manufaktur.
Eine Manufaktur für vornehme Schiffchen.
Ja.
Das hat ja jetzt mit PV-Anlagen grundsätzlich noch nichts zu tun.
Nicht unbedingt.
Was ist denn so das Transfer-Know-how von deinen Dutzenden von Jahren als CEO zum Thema, ey, das ist irgendwie die coolere Story, die ich jetzt gerade produziere. Was ist denn da der Know-how-Transfer?
Also ich hab fast 30 Jahre Angestelltenvita als Manager. Und da haben wir tatsächlich Segel- und Motoryachten produziert und man wird es kaum denken, natürlich habe ich mir eine eigene Yacht zugelegt. Und beim Segeln lernt man Leute kennen und außerdem hat man Kunden. Und bei einer Regatta, beim Gin Tonic nach der Regatta, habe ich irgendwie bei coolen Leuten auf dem Nachbarboot gesessen und die haben da irgendwie vom PV vorgeschwärmt und zu Recht gefragt, sag mal, was machst du eigentlich mit den riesen Dächern da oben? Ihr habt da so eine Werft und so große Hallen, wollen wir uns das nicht mal angucken? So ist entstanden, so ist losgegangen. Und dann stellte sich raus, dass der Onkel des einen Seglers ein PV-Unternehmen hat und privat mit investieren wollte und damit hatten wir ziemlich aktiven Investitionsansatz, ein eigenes Projekt zu entwickeln. Und das waren so die Anfänge. Und dann habe ich quasi nebenberuflich, um mein eigenes Geld zu investieren, eine Investorengemeinschaft gegründet und mit dem Aufsichtsrat und den Eigentümern abgestimmt, dass die Hanseyacht das ja gar nicht selber investieren will, sondern wir wollen das investieren und vermieten. Und deshalb können wir die steuerlichen Vorteile heben. Und das fanden die auch alles in Ordnung so. Ja, und dann haben wir so ein Pachtmodell aufgesetzt und da wird jetzt fleißig auf den Dächern der Werft Strom produziert und einmal im Monat kommt dann immer einer und kippt so ein bisschen Geld bei uns aufs Konto und also zufriedener kann man kaum sein. Das ist
Im Podcast ist das mit den Bildern ein bisschen schwieriger. Ich habe es ja gesehen, das sind schon ziemlich
ja.
große Dächer,
Das
die ihr
allergrößte Dach mussten wir allen Ernstes auslassen. Da hättest du weinen können. 11.000 Quadratmeter und die Statik hat nichts mehr hergegeben. Also nicht, weil die PV-Anlage keine Lösungen hat, die da jetzt noch draufgepasst hätten, aber die Dinger haben Bestandsschutz und sind eigentlich zu den heutigen Bauvorschriften nicht statisch stabil genug gebaut. Und wenn du jetzt irgendwas änderst, muss neu gerechnet werden und dann bist du raus. Ne? Und das deshalb, also
Okay.
hätte noch viel größer werden sollen, die Veranstaltung. Aber ja.
11.000 Quadratmeter ist ein Haufen Holz.
Er ist nochmal ein Haufen Holz, ja.
Wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen auf Quadratmetergrößen. Was mich im Moment umtreibt, ist, es gibt ja quasi, wenn man das Internet aufmacht, kommt man ja gar nicht drum rum, dass jeder irgendwie Solateur ist und jetzt PV-Anlagen und jetzt das und jetzt jenes und macht doch und Mengen und kauft mal ein paar Module und wer jetzt nicht billiger kauft, ist selber schuld und was da alles so beworben wird.
Ja.
Was macht ihr denn anders?
Oh, wir machen so zwei, drei Sachen anders. Also zunächst mal haben wir uns so positioniert, dass wir eigentlich nur Gewerbekunden, Zielavatar ist der Mittelstand. So ein Mittelständler mit einem Produktionsunternehmen, das ist immer so das, worauf ich mich ausrichte. Warum? Ja, A, weil ich selber 30 Jahre in dieser Rolle war und weil ich die Leute gut verstehe. B, weil da halt auch wenig Mitbewerber sind, weil die PV-Anlage in ihrer technischen Ausprägung ist eins. Die perfekt abzustimmen auf den Bedarf des Verbrauchers darunter ist dann schon zwei. Insgesamt über die verschiedenen Vermarktungsmöglichkeiten, die der Strommarkt in Deutschland bietet, sich optimal aufzustellen, ist dann drei. Und bei vier kommt dann nochmal
Die
gesellschafts- und
Steuer.
steuerrechtliche Optimierung. Und wenn ich das Ganze auch noch ohne Eigenkapital finanziert kriege, das hätte ich dann als vier genommen. Und
Der
so
muss so
gibt dann,
beherrschen, ja.
da muss er wissen, wie es geht, ja. Aber dafür gibt es ja dann tatsächlich Ansprechpartner, die helfen können. Und das gibt dann insgesamt halt eine Situation, wo dann aus diesem langweiligen Basisinvestment, das normalerweise 5, 6% Rendite abwirft, plötzlich 10, 12% rauskommen. Und den Zinseszinseffekt von 12% mal ausgerechnet hat, der sieht dann, das ist doch nicht so langweilig, wie es daherkommt. Also mit dem aktiven Investitionsansatz lässt sich deutliche Überrendite erzielen und das ist dann in der Installation ein bisschen aufwendiger am Anfang und danach komplett das gleiche wie so ein
Also ich glaube, da
Investorenansatz.
müssen wir unsere Hörer mal ein bisschen mit in den Zins- und Zinseszinsrechnung nehmen. Jetzt machen wir den großen Doppelblindtest. Kennst du die 72er-Formel? Nein. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber es ist so, wie es ist. Also wenn du die Zahl 72 hast und hast einen Zinssatz, dann ist 72 geteilt durch den Zinssatz die Jahreszahl, also 6, bis sich das Geld verdoppelt oder halbiert. Also wenn du 12% Inflation hättest, ist nach 6 Jahren das Geld nur noch die Hälfte wert oder wenn du
Genau.
investierst. Das Doppelte.
Ja.
Genau. Also wenn du es überlegst, nehmen wir mal an, wer würde 100.000 Euro nehmen und wo reinkippen, dann sind dann nach 6 Jahren sind es dann 200.000, nach 12 Jahren 400.000 und nach 18 Jahren 800.000. Also das ist...
Und dann können wir noch. Ja, genau.
Da haben wir noch Zeit. Und wenn du es mit der Inflation rechnest, und ich mache das jetzt nur mal jetzt off records, und du sagst, naja, ob ich jetzt 3 oder 4% Inflation habe, das macht doch keinen Unterschied. Ist doch nur 1%.
Ja.
Genau, also wir machen jetzt kleine Zahlen. Du willst 1.000 Euro Rente haben. Ja. Und dann denke ich, naja, gut, also wenn ich jetzt mit 60 in Ruhestand gehe, dann ist 3%, also halbieren des Geldes, ist dann ja erst, wenn wir so wollen, 72 durch 3 nach 24 Jahren. Also mit 84 brauche ich dann, wenn ich mit 60 in Ruhestand gehe, hatte 1.000 Euro, habe ich dann eigentlich nur noch faktisch 500. Und bis auf 250 runtergefallen, habe ich ja noch mal 24 Jahre Zeit. Habe ich aber 4% Inflation, 72 durch 4 sind ja nur noch 18 Jahre, dann habe ich schon mit 78 ein Problem. Und wenn ich dann noch weiter von 78 noch mal ein paar Jahre drauf rechne, dann ist das nichts. Und das ist nur 1%. Und da ist Zinsesrechnung. Das ist brutal.
Ja, eins der sieben Weltwunder leider, ja.
Ja, ob das jetzt alles immer so schlau ist, aber rein rechnerisch ist es
ja,
so.
Ja,
und deswegen, wenn wir nochmal auf die 4 Faktoren kommen, nämlich die PV-Anlage an sich, das technische Abstimmung, das Thema Vertragswerk drumherum und das Thema Steuern und Strukturen, das sind ja schon 4 heftige Baustellen, die aufeinander passen müssen, weil das ja sehr, ich würde mal sagen, höchst individuell ist. Wenn man Mittelstand erkennt, weiß man, die haben immer ihre so besonderen Lösungen.
Ja, genau.
Da gibt's nie was von der Stange. Das ist immer speziell.
Und da komme ich zu deiner Ausgangsfrage. So, und warum jetzt wir? Naja, weil Geschäftsmodellentwicklung eben mein Steckenpferd ist, weil ich das alles kann. Ich war CFO, ich war COO, ich war CEO, ich kann den ganzen Kram hintereinander bügeln und dann passt das, dass es eben Tailor-Made-Geschäftsmodell für den einen Kunden ist und dann macht mir das auch noch Spaß. Das heißt, ich bin auch, wenn ich in einem Kundengespräch bin, ich bin überhaupt nicht daran interessiert, dem irgendwas zu verkaufen. Ich bin erstmal nur daran interessiert, sein Problem zu verstehen und zu sehen, wie man das am allerbesten lösen kann. Und ich laufe dann halt auch bei meinen Leuten immer rum und sage, Jungs, wenn ich erlebe, dass wir irgendwo Potenzial liegen lassen in der Planung, da würde ich echt ungehalten, weil das 80% der Erträge kommen durch gute Planung. Die kommen nicht vom Himmel gefallen. Und da können wir uns nicht genug Mühe geben. Und damit ist der Anspruch eben auch gesetzt. Wir liefern die höchsten Renditen. Punkt.
Ja. Das hört sich gut an.
Also kann es natürlich genauso gut sein. Das ist ja kein Problem, weil es ist ja kein Rocket Science. Also ist ja auch nicht. Aber schlagen lassen will ich mich nicht.
Bin ich einverstanden. Ich habe ja so einen Gendefekt. Der heißt ja Faulheit denkt scharf.
Ja, genau.
Und da bin ich ja immer höchst affin für so komische Modelle, die tailor-made irgendwie nicht die 0815, sondern die spezielle Lösung sind und zu sagen, da geht doch noch irgendwie einen Tacken mehr. Da kann doch nicht einfach so irgendwie so eine Quatschlösung sein, die jeder hat. Da muss doch irgendwie besonders sein. Und das heißt, jetzt werden wir ein bisschen den Podcast machen und noch mehr Leute mit auf den Weg geben. Wenn man jetzt mal in Größen und Flächen denkt, ab wann ist denn so eine Idee überhaupt spannend? Und für wen? Also Mittelständler haben wir schon gesagt, und was sollten die mitbringen oder haben?
Muss jetzt kein Mittelständler sein, ja. Also du brauchst ein Dach. Das Dach muss, sag mal, 500 Quadratmeter grob hergeben. Das ist so ein bisschen so eine Größenordnung, wo es interessant ist. Und dann kann man eigentlich schon reden. Und wenn du eine hohe Steuerlast hast, dann ist es doppelt interessant, weil man die natürlich aus der Vergangenheit heraus sich rückerstatten lassen kann. Auch hervorragend. Und aber es ist selbst da noch ein interessantes Thema, wenn du eigentlich nur sagst, kann ich alles nicht, habe ich nicht, will ich nicht, hier, ich habe Geld, ich möchte investieren. Dann sind wir jetzt nicht der ideale Ansprechpartner, aber das ist immer noch besser, du steigst dann dort in so eine Investition ein, bei einem fertigen Produkt, als du machst es nicht. Weil ich glaube, auf lange Sicht wird jeder dankbar sein, in 20 Jahren, dass er diesen Schritt gegangen ist.
Und wenn man jetzt kein eigenes Dach hat?
Auf ein Wort.
Mal rumgucken, wenn man nicht alles kennt, zum Beispiel. Ja, ich hatte ja nun auch kein eigenes Dach. Ich habe mir die halt von meinem Arbeitgeber gemietet.
Geliehen, ja, genau.
Geliehen, gib mal her. Die machen ja nichts mit dem Dach. Das Dach steht ja nur rum und plötzlich liefert das Dach Erträge über die Pacht. Dann liefert das Dach grünen Strom, was per se interessant ist. Dann liefert das Dach CO2-Zertifikate. Dann kriegst du den Strom noch billiger, als du ihn vom Netzbetreiber kaufst. Ich meine, was denn noch? Da ist doch leicht ein Deal draus zu machen.
Ja, 500 Quadratmeter kann man ja finden. Hat jede Sporthalle, jedes Feuerwehrhaus,
Genau.
fast jede Scheune, also große Scheunen auf dem Land.
Ja, mehr.
Und wie viel, wenn man mal so über Dörfer guckt, wie viele Dächer stehen da leer? Also nahezu alle, oder?
Genau, ja. Ja, gut, kommt drauf an. Also in Bayern zum Beispiel nicht. Ist ein bisschen regional unterschiedlich. Aber also zugebaut sind wir noch nicht. Und das andere ist, um die Klimaziele in Deutschland einzuhalten, müssen wir den Bestand noch verdreifachen. Das heißt, wir haben jetzt also 30 Jahre lang fleißig aufgebaut und jetzt müssen wir, um in 10 Jahren die Klimaziele der aktuellen Bundesregierung zu erfüllen, noch dreimal so viel wie die letzten 30 Jahre bauen, in 10 Jahren. Da steht schon wieder dran, dass wir die Klimaziele nicht erreichen werden, weil wir das also im Land nicht organisieren können. Wir können das nicht organisieren. Der aktuellste Engpass sind zum Beispiel Netzbetreiber. Wenn das gelöst ist, Netzkapazität. Wenn das gelöst ist, kommt das Nächste. Also das heißt auch, die Politik wird immer verzweifelt ihren eigenen Zielen hinterherlaufen, was wiederum heißt, dass die Regularien deutlich negativ werden für dieses Feld, ist eigentlich nicht zu erwarten.
Wir können ja mal rechnen. Ich hatte ja gesagt, zeitliche Freiheit erhöht sich. Und ich rechne ja immer so, wenn ich jetzt irgendwie Geld verdienen muss durch Arbeit und das gleiche Geld durch Nichtarbeit verdienen, habe ich den Zeitaufwand schon mal gespart. Also ich muss es ja nicht on top haben, ich kann es ja auch anstatt nehmen. Also wenn ich in Trainertagen rechne oder sonst irgendwie, dann und du korrigierst mich, wenn ich es gerade falsch rechne. Also nehmen wir an, ich würde, und das lässt sich ja mit mehreren Rechtsidentitäten durchaus vervielfachen, also nehmen wir an, ich würde mir von der Steuer der letzten Jahre 90.000 Euro zurückholen.
Okay.
Und die würde ich kriegen, weil ich dem Finanzamt sage, über einen Steuerberater, ich werde in den nächsten 3 Jahren 400.000 Euro in eine PV-Anlage investieren.
Ziemlich genau der Wert, ja.
Ich lasse die 90.000 Euro vom Finanzamt auf mein Konto zahlen und gehe zur Bank und sage, guck mal, da liegen 90.000 Euro rum. Ich würde gerne in eine PV-Anlage investieren, die, ich mache jetzt mal das kleinere Ende, die 8% Rendite bringt. 10, 11, 12 rechnen sich natürlich viel besser. Dann würde ich ja 400.000 mal 8%, sieht aus wie 32.000. Oder bei 10% 40.000. Machen wir gerade eine Zahl, dann hieße das ja, ich bleibe bei der kleinen Zahl, damit das schon gut aussieht, 32.000 würde ich an Rendite kriegen. Und wenn die Bank mir jetzt 310.000 Euro leiht und wenn sie ganz viel Geld dafür nimmt, wird sie 5% nehmen, vielleicht kriege ich es auch für 4. Ich nehme aber jetzt die bösen 5. Dann würde ich 15.000 Euro ein paar zerquetschte bezahlen für den Kredit. 32 minus 15 sieht aus wie 17, oder? 17.000 Euro für am Ende nichts geschafft, mal 30 Jahre.
Ja,
nee, eigentlich länger, weil nach 10 Jahren ist die Anlage ja bezahlt.
Und genau, nach 10 Jahren ist die Anlage abbezahlt, genau.
Aber ich nehme jetzt einfach nur die aktuelle Differenz, 17.000 Euro oder mehr, für nichts geschafft. Da müsste ich ja als Trainer, egal wie viel, aber sagen wir mal vereinfacht, 8 bis 10 Tage, vielleicht auch nur 5, je nachdem, wie gut bezahlt ist, aber irgendwie, die müsste ich ja extra arbeiten. Also sagen wir eine Woche bis 2 oder 3. Und je nachdem, was man für ein Einkommen hat, ist das jetzt auch schon opulent gerechnet. Und da gibt es ja Leute, die verdienen deutlich weniger.
Ja.
Die haben aber auch nicht die Steuerlast, muss man auch so sagen. Also
genau.
Das ist,
genau.
Muss man aber so oder so rumgucken. Also
ja,
das
ja,
ist,
ja. Ist leider eine kommunizierende Röhre ein Stück weit.
Ja, schon.
Das heißt, je höher dein Einkommen ist, aber das ist aber doch auch so im Leben.
Desto mehr Stress hast du ja sowieso.
Genau, umso knapper ist deine Zeit.
Genau.
Also Zeit wird immer wichtiger. Und hier kommt was das Potenzial hat, sich in Zeit zu übersetzen. Weil du kannst das ja auch noch wieder jedes Jahr machen.
Du kannst das jedes Jahr machen.
Ja, jetzt machst du das in 10 Jahren dreimal. Und dann sind das dann 17, 51.000 Euro. Nee, das stimmt nicht, ne? 34, doch
Das mal drei,
51.000
ja klar.
Euro geworden. Und nach den ersten 10 Jahren ist die erste Anlage abbezahlt.
Und dann fallen die Zinsen weg. Hast du noch mal
Da kommen
15
noch
mehr?
mal 15 dazu. Und nach ein paar Jahren kommt das noch mal vor. Und nach ein paar Jahren kommt das noch mal vor. Das heißt, du findest einmal 10 Jahre in deinem Leben, wo du dreimal eine Dekade, in der du dreimal so eine Investition tätigst und läufst hinten mit 150.000 Euro rum. Und zwar genau in der Zeit, wo du denkst, na ja, aber da möchte ich doch auch gar nicht mehr arbeiten. Und es ist doch auch für jeden das Problem, die Altersvorsorge so aufzusetzen, dass er auch verlässlich liefert. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Also gesetzliche Rente nimmst du ja nur noch als Beimischung sozusagen in dem Einkommensszenario. Und Lebensversicherungen haben sich auch so ein bisschen.
Ist auch nicht so der Burner. Aber alle mal geglaubt, aber letztendlich kommen ja
Genau,
überall maximal,
ja.
wenn es gut läuft, 70% der versprochenen Renditen raus.
Genau so. Nicht mal das reicht bei mir. Ich
Meistens nicht.
hab noch ein bisschen weniger, was rauskommt. Ich habe Freunde, die haben maßlos in Lebensversicherungen ihr Geld gesteckt. Und dann, als jetzt so vor ein paar Jahren mal so die Erkenntnis kam, ach du lieber Gott, da war dann die Hektik groß. Ja, soll ich jetzt kündigen? Was mache ich denn jetzt mal? Also,
Okay. Auch keine
mein Votum
Option.
war immer nur, wie wäre es denn mal jetzt mal mit der Veränderung des Investitionsverhaltens? Schiff doch mal um in andere Assetklassen. Kauf dir doch mal eine
Stilllegen
Immobilie.
und
Auch eine Möglichkeit.
Neuinvestitionen rausnehmen. Wir
Ja.
machen mal noch eine andere Rechnung. Es kann ja sein, dass man irgendwann gar nicht mehr so viel Geld verdient, weil man weniger arbeitet. Und nehmen wir mal an, man hätte gar nicht so einen Riesensteuersatz, aber die Bonität wäre gut. Und man würde jetzt zur Bank gehen und sagen, ich habe jetzt irgendwas, eine Grundschuld auf mein Haus oder bleiben wir bei dem Thema Lebensversicherung, liegt da eh rum. Würdest du mir 400.000 Euro leihen? Da kriege ich 8 oder 10% und du leihst mir das Geld für 4 bis 5. Das wäre ja bei einer 100% Finanzierung, wenn wir bleiben bei Zinseszins, bei einer Eigenkapitalrendite von infinit, weil überhaupt gar kein eigenes Geld drin ist.
Ja, so macht man
Da
es.
wäre ja nur die eigene Bonität drin. Und dann ist es ja dieselbe Rechnung.
Ja, mal mit deutlich besseren Zahlen noch. Also du kannst, und in Prozenten kannst du es nicht mehr rechnen, weil du keinen Divisor mehr hast.
Genau.
Ja, aber die Einkünfte kommen ja trotzdem. Das ist ja das
Richtig.
Schöne, ja.
Und das einfach nur zu gucken, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber wieso? Also so viel Geld, also 45% Grenzsteuer, sonst hatte ich noch nie, wäre ja schön gewesen, hatte ich aber
Ja, ja.
nicht. Aber ich liege so bei 30 oder 40, ich kriege vielleicht ein paar Euro zurück von der Steuer, aber es ist
Das geht
so
aber auch schon gut.
dolle viel nicht. Aber genau, es geht auch schon gut. Es ist ein
Ja,
Baustein.
also nochmal, wir reden ja die ganze Zeit jetzt nur mal über diese Steuerkomponente. Es kann auch sein, du hast überhaupt keinen Steuervorteil oder kannst ihn aus irgendeinem Grund nicht
Genau.
heben oder zahlst schon keine Steuer und bist schon ordentlich organisiert, sodass Steuer eigentlich nicht mehr vorkommt und auch in den letzten 2 Jahren nicht vorkam. Dann ist aber ja immer noch die Renditemöglichkeit da, dass du zum Beispiel zum Dach einen ordentlichen Verbraucher hast. Also wenn da drunter irgendwie ein blechverarbeitender Betrieb ist, der am besten noch ein bisschen was mit Hitze über einen Elektroofen macht oder sowas, dann haben die maßlos Verbräuche und sind heilfroh, wenn sie mal an grünen Strom kommen, den sie sich nicht vom Netzbetreiber kaufen. Dieser quasi grüne Strom da, der macht ja alles nur noch teurer. Und die Grundidee ist, wenn ich auf dem Dach die Erzeugung habe und kann ohne Stromsteuer,
Unterm Dach
Netzentgelte,
verbrauchen.
Offshore-Umlagen und weiß ich nicht, unterm Dach verbrauchen, gewinne ich die ersten 6,5 Cent an Spielraum fürs Pricing, damit beide Seiten glücklich werden können. Das heißt, du kannst sowohl eine gute Rendite für dich selber erzielen als Investor, als auch deinen Kunden glücklich machen, weil der kann auch noch die CO2-Zertifikate kriegen, die explodieren auch ständig im Preis, das hat sich jetzt auch verdreifacht mittlerweile, in kurzer Frist. Der kann billigeren Strom kriegen, der ist grün, der kann zukünftige Preiserhöhungen nichts mehr für diese Portionen, die er von dir kriegt. Und auch das kann diese hohen Renditen erzielen. So, also du kannst es sowohl aus der Steuer als auch aus diesem Verbrauch herauskriegen. Und wenn du jetzt noch einen Betrieb hast, der irgendwie dreischichtig arbeitet und wir das Ganze so aufsetzen, dass wir in die Nacht hinein noch mit Speicher so agieren können, dass du über die Nacht quasi kommst, dann kommt da der nächste Hebel rein. So, und wenn wir irgendeins von diesen Dart-Pfeilen auf die Scheibe kriegen, dann lohnt sich das für den Investor. Das ist von daher.
Also spontan hätte ich jetzt sowas im Kopf. Es gibt ja Betriebe und es gibt auch andere Arten von Betriebe. Also Kindergärten werden auf 27 Grad geheizt. Altenheime auch.
Und Schwimmbäder sind per se immer mit einer Heizung versehen und warm.
Und es gibt ja möglicherweise Gemeinden, die sagen, nee, das Vorinvest, ich brauche meine Haushaltsgelder für woanders, aber so ein
Ja.
bisschen Krümmel für die Miete würde ich schon noch mitnehmen. Schulen genau dasselbe. Also zu gucken, wo sind im Umfeld Dächer leer, wenn sie schon genutzt würden, ist ja alles gut. Aber die meisten sind ja tatsächlich immer noch leer.
Genau, und
Und dann
meistens
zur
sortiert.
Gemeinde zu gehen, zu sagen, du, hast du Bock? 500 Quadratmeter aufwärts. Man muss halt die Enten, die auf der Straße liegen, irgendwann mal
Ja,
zusammenkriegen.
genau.
Und wenn man sich dann die Frage stellt, habe ich da Ahnung von, dann würde ich ja wieder mein Faulheitsgen ziehen, zu sagen, nee, ich würde einfach den Sven fragen, die machen das öfter. Und selbst wenn die, natürlich kriegen die ein bisschen Rendite ab, weil die müssen ja irgendwie auch ihr Honorar kriegen. Aber irgendein Ebbes von ist immer besser wie 100% von nix.
Ja, und richtig gemacht, rechnet sich diese Beratung mehrfach, ja. Also das ist wie wenn eben mich jetzt ein Mehrfamilienhaus bauen lässt und ich versuche das ohne Architekten zu bauen, dann habe ich es auch nicht besser verdient, ne? Also du hast, weil der verdient sich ja sein Geld mehrfach einfach über die Tatsache, dass er da ist und zu einem ordentlichen Ablauf beiträgt und auch von vornherein weiß, wo er hingucken muss, weil er sich halt auskennt, ja. So läuft
Naja,
das manchmal, ne?
das sind schon nette Geschichten. Also die euer eigenes Beispiel hast du ja erzählt. So, da gibt es die Yachtmanufaktur und die Riesendächer drüber. Das war sehr naheliegend. Hast du noch ein paar
Ja.
andere skurrile, nette, anschauliche Beispiele,
Ja,
wo
klar,
Kollegen das
klar.
mit euch umgesetzt haben?
Ja. In der Familie habe ich jemanden, der hat Pflegeheime, also Altenheime, zwei Stück. Oh, und das eine ist in Sachsen in der Mietimmobilie.
Auch noch gemietet,
Und
okay.
ja, und wir sitzen da irgendwie so beim Geburtstagsessen. Und unterhalten uns mal nicht über Gitarren, über Kinder, über seine Frauengeschichten, die immer ein bisschen schwierig sind oder solche Sachen, sondern übers Geschäft. Und dann sagt er, ja, ich kann ja leider nichts machen mit PV, die Immobilie gehört mir ja nicht. Mein Votum war, wie wär's denn, wenn du die Immobilie mieten kannst, dann kannst du doch bestimmt auch das Dach mieten, oder? Ach so, ja. Ja, aber weißt du, wenn wir als Pflegeheim Kosten sparen, dann kommt der Sozialträger und nimmt uns das aus dem Pflegesatz wieder raus.
Ach nee.
Ja klar, Deutschland, herzlichen Glückwunsch. Ja, es bringt auch nichts. Ich sage, okay, das stimmt, das ist doof. Okay, dann musste also der Investor getrennt von dem Pflegeträger sein. Ne? Also, ja, aber geht denn das? Ja, ich sage, Sebastian, das ist ganz einfach. Du mietest das Dach privat und verkaufst deinen Strom an deine
Richtung.
Pflegeeinrichtung. Dann bestimmst du, wie hoch die Rendite ist und die Pflegesatzbetreiber geben dir einen höheren Pflegesatz, weil die Preise vom PV-Strom plötzlich teurer geworden sind und das ist Einsparung andersrum. Ach stimmt, das könnte man natürlich auch machen. Ja, das will ich aber nicht. Also Ende vom Lied. Wir bauen jetzt, also es zog sich alles ein bisschen, aber die Baustelle ist schon vorbereitet. Das schafft es wahrscheinlich diesen Winter nicht mehr. Vor 4 Wochen hätte ich noch gesagt, wir bauen das Ding jetzt noch im Herbst, dann ist halt nichts geworden. Im Frühjahr bauen wir da jetzt die Anlage drauf und dann geht es auch beim Pflegeheim.
Bringt mich gerade auf die Idee, dass ich ja über einen gestreuten Fonds an, glaube, 10 Pflegeheimen und einem Kindertagesstätte ein wenig beteiligt bin. Und vielleicht sollte ich den Fondsbetreiber mal, es sind ja immerhin 11 Gebäude.
Ja, guck. Nein,
Und
das macht
die
man
haben
Pflege, ja.
eigentlich anfangs mehr Rendite versprochen, als sie jetzt ausweisen. Weil immer mal wieder der ein oder andere Betreiber schwächelt. Den könnte ich ja mal aufs Dach steigen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Also man sieht, man braucht ein bisschen Kreativität und ein bisschen Ideen. Und wenn euch jetzt das Hirn rauscht, ist das auch gut und gewollt so, weil das sind ja zum einen nette passive Einkommen und zum anderen, wie der Sven das auch schon gesagt hat, wenn wir das mit unseren Kindern und Enkeln und dem Klima ernst meinen und nehmen wir an, die Story stimmt, ich gehe mal davon aus, und selbst wenn es tatsächlich keinen Einfluss hat, also die Sonnenenergie kommt ja immer noch umsonst. Und Erdöl müssen wir jeden Tag oder Erdgas irgendwo abpumpen und das so über Thema Klimafreundlichkeit und ernster fahren wir ja, wenn die Zahl stimmt, das war zumindest die letzte, die ich habe, jeden Tag, schätz mal, wie viel Barrel übers Weltmeer aus dem Osten, aus dem Orient in die westliche Welt? 100 Millionen Barrel. Daily. Und mal andere Zahl, auch mal rückwärts gerechnet. Wie viel Geld geben wir nur aus Deutschland für den Zukauf von Energie im Ausland aus? Also Öl, Gas, Uran, Kohle und Strom. Die Zahl, das ist auch 100 Milliarden im Jahr. Teil die mal durch 80 Millionen Leute und teil die mal durch Köpfe. Dann sind das 800 Euro pro Kopf pro Monat vom Säugling bis zum Greis, die wir aus welchen vernünftigen und unvernünftigen Gründen aus hier erzeugtem Ertrag ins Ausland pumpen.
Damit der Strom weiterfließt,
Wie war das? Nur der Scheich ist wirklich reich und jetzt wissen wir auch warum. Ich gönne ja jedem alles, das ist überhaupt gar kein Thema. Ich finde es nur relativ schwachsinnig, wenn wir die Ressourcen, die wir hier haben, einfach liegen lassen.
ja, und weißt du, ich habe noch eine schöne Geschichte aus dem Süddeutschen. Da ruft mich ein Tischler an und sagt, hey, ich habe hier Gewerbeimmobilien, kannst du mal gucken, was man damit machen kann? Und ich gucke mir das im Zoom-Call an, so, und auch wunderbar, Knut. Was hast du denn hier für Nachbarn? Ja, da links, da ist ein Kumpel von mir, der hat eine Pizzeria. Ich sage auch, schade, Mensch, wenn der Elektroöfen hätte, wieso? Das sind doch Elektroöfen. Ach so. Und was passiert jetzt? Jetzt kommen auf die Gewerbedächer vom Nachbarn PV-Anlagen mit einem Kabel rüber zur Pizzeria. Die Pizzeria kriegt günstigeren Strom, und die PV-Anlagen bezahlen sich darüber, dass der Nachbar sich freut, dass er jetzt mit grünem Strom werben kann und billiger an seinen Strom
Das habe
kommt.
ich kein Eigenverbrauch. Der ist jetzt wirklich durchverkauft.
Das ist einfach
Mit
durchverkauft. Der hat Uwe an den.
mit allen Umlagen EG-weit und
Nee, nee,
Netzentgelt und
nee,
so.
nee, 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 nee. Das ist ja, wir legen eigenes Kabel rüber. Das sind ja immerhin 15 Meter, ne? Also das, damit ist vorbei jetzt hier mit Netzentgelt.
Ja, das wäre nämlich die Frage gewesen. 15 Meter ist die
Nein,
Grenze oder was?
nein, überhaupt nicht. Das ist halt da die Situation. Also wenn du ein eigenes Kabel finanzieren kannst, musst du halt einrechnen. Es gibt Kabel, die sind 3 Kilometer lang und die rechnen sich, ne? Also das kommt einfach auf die Projektgröße an.
Es war, also dieses Überleitungsverbot gab es ja mal, aber das gibt es nicht mehr. Also
Nee, also
wenn du es
das
anschließen
hier ist so
kannst.
eine Art Quartierslösung, nennt sich das mittlerweile. Das ist aus dem Mieterstromgesetz irgendwie entliehen, dass du den Strom in der direkten Nachbarschaft verkaufen darfst.
Okay, weil
Du
das ist ja
darfst
eine.
aber immer schon deine eigene Leitung legen an den Einspeisepunkt. Also das geht schon auch. Also wenn du zum Beispiel die Situation hast, das ist eine große Industrieanlage und der Netzbetreiber sagt, ja, aber das dauert 15 Jahre. Auf der Seite vom Fluss, das Netz ist leider ist ausgelastet. Sie können aber in 4 Kilometern ans Umspannwerk. Dann muss man halt rechnen, was 4 Kilometer Kabel mit dem und das Ganze. Also in der Regel macht man das nicht, weil man über diese ganzen Grundstücke rüber muss und so und
Ja,
dieses
genau.
Planungsverfahren, Planverfahren, aber es ist alles total furchtbar. Ne? Aber im Grundsatz kann das gehen. Wenn das jetzt aus Versehen bloß zwei Bauern sind, dann kann man da mal drüber reden. Also anderes Ding, ein großer Bauernhof in Niedersachsen mit einer Schweinezucht verkauft seinen PV-Strom jetzt an über die Straße an den Betrieb, der Feuerfeststeine brennt.
Ja, die brauchen auch viel Strom, viel
Ja,
Energie.
genau. Und der händeringend dankbar, weil der sagt, ich muss immer die Dächer sanieren, damit ich hier überhaupt was machen kann. Ich brauche dringend, dringend jetzt mal irgendwie so ein Projekt, wo mal schnell grüner Strom rüberkommt, sonst kriege ich Ärger mit der Bank. Du hast das auch aus marketingtechnischen Gründen, ja, so eine
Ja.
Boothersteller, der Motorboote produziert, kommt der früher oder später natürlich ins Fadenkreuz der Grünen, ja. Da ist nichts recycelbar an dem Boot, aber dafür verbraucht es 200 Liter Diesel die Stunde. Also,
Ja, sowas.
ist schon cool, ne? Also, ist auch ein tolles Spielzeug, aber also, umwelttechnisch eine Vollkatastrophe.
Definitiv.
Wenn du das weiter in Frieden herstellen willst, machst du mal lieber im Umfeld einiges, das den Blick ein wenig verschleiert auf die Situation.
Zumindest mal ein bisschen Puffer.
Also Umwelt und die Notwendigkeit, da so ein bisschen mitzuspielen, ist für einen Unternehmer deutlich ein Thema, kann marketingseitig sehr interessant sein. Also wir haben eine Green Factory, wir produzieren genauso viel, wie wir verbrauchen und so weiter. Das ist nochmal ein Thema, das kann, wenn es passt, sehr, sehr hilfreich sein.
Wir werden ja jetzt, also Grundsatzdebatten, werden wir jetzt als einzelner Mensch eh nichts ändern. Und ob Motorboote weiter Luxusgüter sind oder bleiben oder entsprechend, ich meine, da
Wir
kannst du
schon
ja
immer waren.
jede Industrie dieser Welt nehmen, ob die sinnvoll ist oder nicht. Aber zumindest das Machbare kann man ja machen. Und wenn man dann mit einem Bankvorstand erzählt, der wollte zur Gemeinwohlbank werden und hatte dann, das war das Beispiel mit dem Schweinestall, der hatte dann in der Region gibt es relativ viele Schweinemäster und er wollte dann wenigstens die Dächer oben drauf nutzen und hatte der Grundsatzdiskussion ohne Ende, du kannst doch kein nachhaltiges Projekt auf einem Schweinestall betreiben, weil darunter ist ja das, ich nenne es jetzt mal Schweine-KZ. Das wird auch immer da bleiben, weil die Konsumenten, ich finde das trotzdem nicht gut, aber die sind halt da. Und deswegen das Dach leer stehen zu lassen, aber die Diskussion hat er nicht gewonnen und hat gesagt, nee, ich lasse das lieber, wir machen das über einen anderen Weg. Und ich kann seine Schmerzen verstehen, dass der auf so Grundsatzdiskussionen, die keine Grauzonen zulassen, nur schwarz oder weiß, dass das schwierig ist, dass irgendwie als Vorstand einer regionalen Bank kannst du das Spiel nicht gewinnen. Das ist völlig ausgeschlossen. Da hast du plötzlich nur noch Gegner und mit denen kannst du. Das ist schwierig. Also sag mal jetzt zum Nachdenken hier für unsere Hörer, wenn ihr also jetzt die Idee habt, wer in eurer Region verbraucht viel Strom, wen könntest du zum Kunden gewinnen, wo kannst du das Dach dazu akquirieren? Und dann haben wir jetzt ja von Sven gelernt, wenn man das dann direkt anschließt im Sinne einer Quartierslösung, haben wir da zumindest Chancen. Also man muss einfach ein paar Puzzlesteine ineinander legen. Was sind denn noch Aspekte, die, wenn man jetzt mit Blick auf die Uhr, so nach und nach zum Ende kommen. Was gibt es denn noch für Aspekte oder drei Tipps, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben kannst, wie sie ihre zeitliche und finanzielle Freiheit ausbauen können?
Unternehmer sein. Leichter, menschlicher, nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
Also denk dran, PV-Investitionen sind wie Immobilieninvestitionen die Möglichkeit, sich inflationsunabhängiger zu investieren. Von daher ist einer der größten Fehler, den man im Moment machen kann, wenn man es jetzt nicht macht.
Nicht macht, okay.
Weil in dem Moment, wo du es machen kannst, solltest du es auch machen, weil dann rennt die Inflation in deine Richtung. Ja, die Strompreise der letzten 20 Jahre sind Faktor 5 oder so oder 6. Wenn es reicht, 7, 8 billiger als die von heute, nachdem sie sich beruhigt haben. Und sie werden sich auch nicht viel anders entwickeln können bei der aktuellen Situation in Deutschland. Weil wenn morgen die Regierung ein Umdenken an den Tag legt und sagt, Energieautarkie von Deutschland muss gestärkt werden, was geht uns unser Geschwätz von gestern an? Alle Energiearten sind wieder zugelassen, das wird jetzt genehmigt, dann wird es in 15 Jahren in Betrieb genommen. Bis dahin ist eure Investition lange bezahlt. Also
Okay, guter
der
Punkt.
eine Tipp ist, macht's jetzt. Der zweite Tipp ist, aktiver Investitionsansatz schlägt immer passive Investitionen. Passiver Investitionsansatz heißt, ich als Anbieter habe ein Projekt initiiert, ich habe es durchfinanziert, ich habe es gebaut, ich habe alle Rahmenbedingungen gesetzt. Und jetzt verkaufe ich Teile dieses Projektes an interessierte Investoren. Das kann ein gutes Geschäft sein. ich will das auch gar nicht schlecht machen, aber wenn man ein eigenes Dach mit einem eigenen Projektidee strukturieren kann, kannst du in der Regel das Doppelte bis Dreifache erzielen. Also aktiver Investitionsansatz schlägt passiven Investitionsansatz. Würde ich auf jeden Fall sehen. Und dann müsst ihr halt auch sehen, eine PV-Investition kann gehebelt werden, also mit Fremdkapital bedient werden, was eigentlich sonst nur bei der Immobilie vernünftig geht. Gibt ja fast keine Asset-Klasse, wo du das sonst noch mal. Und wenn Immobilien mal genug da sind, dann kommt natürlich auch mal die Frage, ist das jetzt nicht ein bisschen immobilienlastig? Was macht? Könnte man nicht mal eine vernünftige Beimischung machen? Also kannst du nicht nur auf der Immobilie, sondern auch als aus Investorensicht als Zusatzbeimischung im Portfolio verstehen. Dritter Tipp. Nutzt um Himmels Willen die steuerlichen Möglichkeiten. Also, nochmal, du kannst über den sogenannten Investitionsabzugsbetrag bis zu 3 Jahre im Voraus der Investition eine Rückstellung für 50% der Investition geltend machen, die dann zu versteuerndes Einkommen entsprechend reduziert und für dich dann steuerlich wirkt, so du ein paar wenige Regeln einhältst. Und wie man das gestaltet, dass diese Regeln immer eingehalten werden, das ist für uns Tagesgeschäft. Das kriegen wir immer hin. Und es gibt da auch ein paar Kniffe und Tricks, wie man 2 von den Dingern macht oder wie man noch tiefer in die Vergangenheit.
Ja, genau.
Ja, und auch wie man tiefer in die Vergangenheit gehen kann und schon abgeschlossene Steuererklärung wieder aufkriegt und sowas. Das muss aber alles, die Notwendigkeit muss überhaupt erstmal existieren. Aber was passiert dann, wenn ich mein zu versteuerndes Einkommen für meine aktuell zu erklärende Steuererklärung plötzlich um 200.000 Euro reduzieren kann? Dann kommen bei hohen Steuersätzen eben die genannten 90.000 Euro vom Finanzamt zurück. Und wenn das sowas wie alte Lohnsteuer ist, dann hast du die auch abgeschrieben. Die kannst du auch für nichts anderes mehr verwenden. Also du lässt die jetzt entweder beim Finanzminister und der weiß ja gut damit umzugehen, oder du nimmst das Schicksal für die 90.000 Euro in eigene Hände und gehst in eine unternehmerische Investition. Das wäre so mein dritter Tipp. Also nutzt eure steuerlichen Möglichkeiten.
Ich glaube, da müssen wir nochmal kurz Schritt für Schritt rechnen. Also wir erklären dem Finanzamt und sagen, in den nächsten 3 Jahren investiere ich 400.000 Euro.
Ja, aber in der Steuererklärung 2022. Ja.
Schritt für Schritt.
Heute. Genau.
Dann sagen wir, das mache ich jetzt demnächst. Oder dann darf ich von den 400.000 die Hälfte sofort abschreiben, also 200.000. Und wenn ich die 200.000 abschreibe und meinen Grenzsteuersatz verrechne, reduziert sich mein Einkommen, rückwärts gesehen, bis zu 3 Jahre, um 200.000 Euro. Und deswegen kriege ich im Grenzsteuersatz 45%, also 90.000 Euro zurück. Und wenn es eben 30% Grenzsteuersatz waren, dann eben nur 30%. Nicht 45, dann sind es eben nur 60.000 Euro. Aber immerhin.
Ich höre mal nur.
Ja. Genau. Also alles nicht, also ist nicht so schlimm. Und wenn 20% waren, wobei wahrscheinlich die meisten mehr haben, dann eben 40.000 Euro. Aber das ist ja richtig viel Asche. Und wie du schön gesagt hast, du kannst es entweder immer beim Finanzamt lassen oder jetzt wieder zurückholen.
Ja, das letzte Chance, ja. Gelddruckmaschine quasi, aus Geld schöpfen, ne? Genau. So, und dann das nächste, was machst du dann? Dann hast du also 60.000 Euro und dann sagst du, das ist jetzt mein Eigenkapital. Dann gehst du zu einer Bank und sagst, ich habe hier eine PV-Investition, ich habe 60.000 Euro Eigenkapital, reicht das? Sagt, ja, dann kriegst du den Rest finanziert und dann hast du, ohne eigenes Geld in die Hand zu nehmen, plötzlich passives Einkommen. Bis gestern hattest du es nicht. Ne?
Also das Geld war schon weg. Also du musst jetzt nicht das Sparbuch plündern, sondern du nimmst das Geld, was du schon weg hast. Also das muss man erstmal immer sacken lassen. Das ist das gar nicht schlimm, wenn wir das 3-mal erzählen in einem Podcast. Okay. Weil das, glaube ich, so essentiell ist, dass die meisten Leute, auch Privatleute oder Leute, die angestellt und Sidepreneur sind, also nebenbei noch Geld verdienen, aber die ja in der Regel alle irgendwie privaten Steuersatz haben. Ich höre jetzt zu der Gruppe, die den jetzt nicht so wirklich haben, da fallen viele von diesen Konstrukten ja aus, weil ich ja anders aufgestellt bin. Aber der, ich sag mal, 99,999% aller normalen Menschen, die ihre Mieteinnahmen, ihre Lohnsteuern, ihre Gewinnausschüttungen, ihre irgendwas haben, die fallen genau da rein. Ja. Und das eine Promille, das eine Prozent, was das anders geregelt hat, Die sind auch nicht so zu bedauern, die haben das anders geregelt. Alles gut. Aber für den Normalmensch, der Fettsteuer bezahlt hat, und egal ob 20, 30 oder 40 oder 45% Grenzsteuersatz waren, es ist immer Geld, was schon weg ist, was du noch wiederholen kannst und es in passives Einkommen für die Zukunft drehen. Und ich glaube, wenn man den Hack einmal verstanden hat, dann ist es cool. Und das kann man dann, die Kontakte zu Sven sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Das kannst du dann mit Sven oder anderen Kollegen umsetzen. Aber wir haben ja schon über die vier Faktoren gesprochen und frag dich dann, wenn du mit anderen Leuten sprichst, ob die das auch mit der Steuer drauf haben und mit den Abrechnungen, mit dem, wie hast du so schön gesagt, Geschäftsmodellgestaltung. Also wo hole ich denn die ertragsoptimierenden Bausteine her? Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist nicht so einfach. Das ist tatsächlich tricky, bis man das so einmal richtig gedacht hat und dann ist es gut. Ich würde sagen, wir wünschen unseren Zuhörern eine gute Zeit zum Nachdenken und sich überlegen, wie das mit den Enkeln und dem passiven Einkommen und der Zeit und dem Leistungszwängen ist. Und dem Sven sagen wir herzlichen Dank und wünschen dir eine gute Zeit.
Ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Ich wünsche was.
Tschüss.
Ciao, danke.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.